Wir haben eine Phase hinter uns, in der sich viele größere Immobilienunternehmen, ich versuche das auch wieder vorsichtig zu formulieren, ihr kleines PropTech gehalten haben. Ja? Und es war schick, in ein PropTech zu investieren und zu sagen, so, und jetzt haben wir auch eins. Und damit, mit unserer Marktmacht, werden wir jetzt den ganzen Markt drehen. Also vielleicht ein Appell, man muss nicht immer gleich das Unternehmen kaufen, was einem Software bietet. Ja? Also kauft ja auch keiner Microsoft. Ja, es ist ja,
das
ist
kann,
ja,
kann man halt nicht.
So naja, es bestimmt. Vielleicht würden sie es versuchen, aber es ist ja Quatsch. Airbus, es geht davon aus, die letzte Entscheidung liegt bei der Maschine. Vertrauen größer bei der Maschine. In der Immobilie sind wir da noch nicht. Werden wir da hinkommen? In meiner Welt auf jeden Fall.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es ist einfacher, eine gute Idee zu haben, als eine Idee wirklich zum Fliegen zu bringen. Mit diesem Satz eröffnet Alexandre Crier, CEO von Trooms, ein Gespräch, in dem es nicht um Startup-Romantik und Digitalisierung um ihre Selbstwillen geht, sondern um die Frage, welche Technologien in der Immobilienbranche tatsächlich Probleme lösen und wofür der Markt gerade in einer angespannten Phase bereit ist zu zahlen. Nicht jedes PropTech ist ein Startup und nicht jedes Startup mit Immobilienbezug ist ein PropTech. Diese begriffliche Unschärfe verdeckt laut Alex oft den Kern. Wirtschaftlichkeit, belastbare Geschäftsmodelle und Lösungen, die im Alltag funktionieren. Der Erwartung, komplexe Probleme ließen sich per Plug-and-Play lösen, begegnet Alex klar. Das ist naiv. Ein zentrales Thema ist und bleibt die Finanzierung. Alex beschreibt sie mit dem Bild des Lemming-Prinzips. Einer geht voran, nimmt Geld in die Hand, andere folgen. Lange funktionierte das. Sein Gegenmodell orientiert sich an der schwäbischen Hausfrau. Ein präziser Blick auf Kosten, Cashflow und reale Tragfähigkeit. Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis. Wir sprechen darüber, wie Expansion unter diesen Voraussetzungen dennoch gelingt. Über zweistellige Zuwächse von Trooms beispielsweise in Frankreich und Deutschland. Über die Unterschiede zwischen europäischen Märkten, über die USA, vor denen Alex keine Scheu hat. Und darüber, warum Deutschland eben doch nicht so schwarz ist, wie es derzeit oft gezeichnet wird. Am Ende geht es um ESG, um Vertrauen in Technologie und um die Erkenntnis, dass die Immobilienbranche hier noch Luft nach oben hat. Der prägnanteste Satz des Gesprächs bringt es auf den Punkt. Man muss nicht gleich das Unternehmen kaufen, das einem Software anbietet. Schließlich kommt auch niemand auf die Idee, Microsoft zu kaufen. Viel Spaß mit Alex. Immobilieros Podcast heute in Frankfurt am Main. Ich hoffe sehr, der Podcast wird einer mit viel Feuer unterm Hintern. Mein Gast steht für sehr, sehr klare Aussagen, für klare Meinung. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir endlich zusammensitzen. Alexandre Crier von Trooms, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute bei diesem Podcast dabei zu sein.
So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich versuche es mal provokant. Ich glaube, es ist für dich nicht provokant, aber wir versuchen es mal. Es geht um PropTechs, darüber wollen wir heute reden, um alles Mögliche, wie viel Geld fließt da rein, wie kompatibel sind die, wie bereit ist die Immobilienbranche dafür. Ich sage jetzt mal, es gibt zu viele Ideen, zu wenig belastbare Geschäftsmodelle. Stimmst du mir zu?
Also zu viele Ideen kann es wahrscheinlich gar nicht geben. Also Ideen sind gut, belastbare Geschäftsmodelle, davon könnte es tatsächlich wahrscheinlich mehr geben. Und wir müssen mal definieren, was ein PropTech ist. Ich mag das Wort. Also ich hatte im Vorfeld zu diesem Podcast hatte ich mit meiner Kollegin gesprochen, die das hier mit organisiert hat. Und ich habe gesagt, das Wort PropTech ist so einschränkend. Wir reden über Tech-Firmen. Wir reden über Tech-Firmen, die versuchen, Probleme zu lösen. Und was sehr oft vermischt wird, ist PropTech und Startup. Ja, und nicht jedes PropTech ist gleich ein Startup und nicht jedes Startup, was sich um Immobilien kümmert, ist gleich ein PropTech. Also insofern, da wird sehr viel vermischt, man darf das nicht alles in einen Korb schmeißen und dementsprechend, wenn wir über die Startup-Szene reden möchten, dann bin ich einverstanden mit der Aussage, dass wir viele Ideen haben, dass aber sehr häufig Startups, die ich gesehen habe, kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und ganz ehrlicherweise nicht wirklich Probleme lösen.
Okay.
War das zu provokant?
Die Idee, lass mich kurz nachfragen, die Idee findest du gut, aber es scheitert dann in der Umsetzung?
Ja, also es ist sehr, ich würde behaupten, und jetzt lehne ich mich tatsächlich ein bisschen aus dem Fenster,
gleich am Anfang sehr gut.
Einfacher, eine gute Idee zu haben, als eine Idee wirklich zum Fliegen zu bringen. Wenn ich auf unsere eigene Geschichte zurückgucke, wir haben Jooms ins Leben gerufen 2001. 2001 hat mein Kompagnon, damals noch bei Siemens arbeitend, Due Diligence Prozesse organisiert. Und Due Diligence Prozesse, das waren physische Prozesse, da wurden Ordner in irgendwelche Keller gestellt und dann mussten Menschen wie ich, ich habe damals bei Lehman gearbeitet im Investment Banking, ich musste mir das Zeug anschauen und war wochenlang in irgendwelchen Kellern eingesperrt und habe versucht, mich durch tonnenweise Dokumente zu wühlen.
Ja.
Und das fanden wir beide nicht so doll. Und wir haben uns irgendwann kennengelernt und haben uns überlegt, es ist vielleicht eine gute Idee, das zu digitalisieren. Aber wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir es selber digitalisieren. Wir haben eigentlich eine Firma gesucht, die das macht für uns. Die gab es nur leider nicht. Und dann ging das über ein paar Wochen hin und her. Und dann haben wir uns überlegt, das wäre doch eine gute Idee, dafür eine Firma zu gründen. Und dann haben wir die Firma gegründet. Weil wir aus dem Bereich kamen, weil wir den täglichen Schmerz, in irgendwelchen Kellern zu sitzen und tonnenweise Seiten durchzusuchen nach Risiken und Chancen und sonst was, weil wir geglaubt haben, das muss einfach besser gehen, ja. Und die Idee alleine war, schon mal wegzukommen aus diesem Keller, ja, und einfach mal sowas an einem Schreibtisch machen zu können, ja. Und so, und so ist das passiert. Und das hat ja dann auch ganz gut funktioniert. Und was wir halt gemerkt haben, wir haben auch eine ganz blöden Zeit gegründet, nämlich das war 2001 kam die Idee auf und wirklich unsere Jobs gekündigt haben wir 2003 und sind dann so selber gesprungen ins kalte Wasser und mit der Idee, naja, es wird schon jemanden geben, der das uns dafür bezahlt. Das Problem war, die Dotcom-Bubble war gerade, also für die Älteren unter uns, es gab dann sowas wie eine Dotcom-Bubble und die ist gerade geplatzt. Ja. Und als wir zur Bank gingen mit unserem Businessplan und sagten, guck mal, großartige Idee und in 5 Jahren werden wir Millionen und Milliarden mit diesem Laden verdienen, da fingen die ähnlich an zu lachen, wie du das jetzt machst. Und sagten, nö. Und dann haben wir gesagt, ja, dann musst du entweder aufgeben oder sagst, nee, das ist nachhaltig, wir glauben daran und damit kann man Geld verdienen. Und dann haben wir auch damit Geld verdient. Und diese Firma musste tatsächlich von Jahr eins an profitabel sein. Ja, das fing dann noch ein bisschen an physische Datenräume und viel Organisation und Zeug, aber das war der Start. Und warum ich das erzähle, ist, weil wir ein Geschäftsmodell hatten, für das Kunden bereit waren, Geld zu bezahlen. Und es war weniger dieses, ich habe einen Businessplan, ich habe großartige Ideen, ich habe das aber noch nicht mit dem Markt verprobt und jetzt suche ich mir jemanden, der mir viel Geld dafür gibt, weil ich ja so eine tolle Idee habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr. Nicht überall, ja. Ich will hier absolut nicht verallgemeinern und ich glaube, dass das auch andersrum sehr gut funktionieren kann. Aber die Gefahr mit diesem, ich kriege am Anfang viel Geld und habe dann jetzt erstmal 1 Jahr oder 2 Jahre Zeit, bis ich wieder Geld suchen muss, das finde ich gefährlich. Ja, ich glaube, man muss halt zusehen, dass man so schnell wie möglich ein nachhaltiges Geschäftsmodell, für das der Markt, und hier spielt der Markt eine essentielle Rolle, auch bereit ist, Geld zu bezahlen.
Naja, aber wir haben ja jetzt in der Hochphase, in der wir jetzt nicht mehr sind, in der Hochphase der Immobilienbranche, ganz viele, wie auch immer wir die jetzt nennen, Startups, PropTechs gesehen, die ja auch zum Teil, wo große Firmen investiert haben, die viel Geld bekommen haben, die können ja dann erstmal so ein bisschen üben. Warum sollen die sich denn gleich Gedanken machen? Frage ich jetzt mal provokativ zurück.
Genau aus dem Grund. Der Grund ist genau, wir haben eine Phase hinter uns, in der sich viele größere Immobilienunternehmen, ich versuche das auch wieder vorsichtig zu formulieren, ihr kleines PropTech gehalten haben. Ja? Und es war schick, in ein PropTech zu investieren und zu sagen, so, und jetzt haben wir auch eins. Und damit, mit unserer Marktmacht, werden wir jetzt den ganzen Markt drehen. Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, der Gedanke ist erstmal weder verwerflich noch falsch. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass große Häuser sich gesagt haben, das ist super. Da kommen Unternehmer, die haben klasse Ideen, die haben, die verstehen was von irgendwie Digitalisierung, was auch immer wir damit meinen, da können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen. Und die helfen uns, unser Geschäftsmodell in die Zukunft zu bringen und damit überrollen wir den Markt. Also, die große Schwierigkeit ist, dass da Welten aufeinander prallen. Man hat dieses große Immobilienunternehmen, was sich nur sehr langsam verändert, was sich sehr langsam anpasst und was auch viele Jahre lang, auch das muss man ehrlich benennen, gar keinen Grund hatte, sich groß zu verändern, weil wenn der Rubel rollt, rollt er einfach, ja. Und dann musst du dich auch nicht so, ja, es ist zwar schick, aber du musst dir deine Prozesse nicht so genau angucken. Du veränderst dich, und das ist meine These seit vielen, vielen Jahren. Ich habe das auf vielen Panels immer wiederholt, so gebetsmühlenartig, wie ich so bin. Du musst dich nur verändern, wenn du entweder eine große Vision hast oder, und das gilt wahrscheinlich für 95-98-99% von uns allen, oder großen Druck hast. Dann veränderst du dich. Und meistens ist es finanzieller Druck. Und wenn wir über Digitalisierung reden und diese ganzen PropTechs wollen ja digitalisieren, dann macht das Sinn, wenn du dadurch deine Prozesse substanziell veränderst. Dafür musst du dir aber erstmal angucken. Und dafür musst du erstmal eingestehen, dir selber als großes Unternehmen, dass es da vielleicht Optimierungspotenzial gibt. Und ich glaube, da war die Krux, dass man gesagt hat, oh super, klasse, wir nehmen jetzt hier das kleine PropTech und das macht hier mit uns Bambule. Aber am Ende des Tages war die Bereitschaft der substanziellen Veränderung nicht da.
Aber die ist doch immer, also sorry, dass ich ins Wort falle, aber die ist doch immer noch nicht da. Also das ist für mich genauso, was du jetzt sagst, so ein bisschen wie BIM. Da habe ich 2006 einen Vortrag gehört, da wurde gesagt, also BIM kommt jetzt. Es ist schon irgendwie da, aber es ist auch irgendwie nicht da. Und jetzt haben wir zwar Krisenstimmung, jetzt soll aber die Digitalisierung über Nacht funktionieren. Es darf nicht viel kosten, weil das Geld ist ja nicht mehr so richtig da. Na und nun?
Und nun müssen wir uns angucken, was wir wirklich digitalisieren wollen und müssen. Und nochmal ganz kurz zurück auf unsere Entstehungszeit. Wenn man Prozesse plötzlich schneller, transparenter und günstiger machen kann, dann lohnt sich Digitalisierung. Deswegen wurde für unsere Dienstleistung Geld bezahlt und wird für unsere Dienstleistung Geld bezahlt. Ja, heute ist es schon so, dass viele unserer Kunden verstanden haben, wir müssen uns verändern, weil wir sonst im Wettbewerb nicht bestehen können zu denen, die sich entweder schon verändert haben oder in diesem Prozess sind. Ja. Und deswegen glaube ich, kommt die Erkenntnis immer stärker, dass Veränderung Not tut. Ja. Und aber es geht nicht einfach Veränderung um der Veränderung willen, sondern mit einem klaren, definierten Ziel. Jetzt günstiger, schneller, transparenter.
Jetzt lass mich kurz deine Lieblingsfrage stellen, bevor wir weiter diskutieren. Was macht Trumps genau?
Meine Antwort ist immer, wenn ich das selber wüsste. Nein, das ist genau. Quatsch. Was machen wir? Das ist eigentlich relativ simpel. Wir kommen aus der Due Diligence. Was heißt das? Die Due Diligence ist der Moment, in dem man, in dem sich Partei A Dinge von Partei B anschaut und guckt, ob sie entweder da rein investieren, ob sie sie bewerten müssen, ob sie sie veräußern müssen und so weiter. So, dafür braucht man heute Informationen. Ja? Und auf unserer wir stellen eine hochsichere Plattform zur Verfügung, auf die die relevanten Informationen gelegt werden rund um Assets. Ja? Also um Immobilien, um Immobiliengesellschaften und. Sämtliche, das hat viele positive Folgen. Nämlich das erste ist, ich weiß schon mal, ob ich überhaupt meine gesamte Basisdokumentation beieinander habe. Ja, weil ich habe mein ERP-System, ich habe alle möglichen Systeme. Aber wenn ich Immobilieneigentümer bin oder Immobilienverwalter, dann stelle ich doch immer wieder fest, dass ich gar nicht sicher bin, dass die Zahlen, die ich so jeden Tag reporte, nach rechts, links, vorne und hinten oder an die Banken, ob die wirklich auch richtig sind, ja, ob die auf einer richtigen Grundlage stehen, ja. Und wir sind sozusagen das Fundament. Bei uns liegen die Dokumente, die Informationen, die auf deren Basis ich eine Immobilie bewerten kann oder verkaufen kann oder. In dieser Plattform hat man die Möglichkeit, Dritte einzuladen, die externe sind, die sich bestimmte Bereiche anschauen können. Es wird alles getrackt, es ist alles auditsicher. Ich weiß genau, wer sich wann, wie lange, wo, was angeschaut hat. Ja,
Dokument vielleicht
Seitengenau, kann ich dir sagen. Du hast dir das angeschaut, ja, und kann mich da natürlich auf Verhandlungen ganz anders vorbereiten. Ja. So, das ist ein Teil davon. Das zweite ist, durch die Technologien, die wir inzwischen zur Verfügung haben, ich bin ja ein großer Freund der Digitalisierung, ist es wesentlich schneller und effizienter möglich, Risiken und Chancen auszufinden und auszuwerten. Das machen wir alles in-house. Also wir geben da nichts raus. Wir haben halt die Verwaltung von oft sehr sensiblen und auch komplexen Informationen bei uns auf der Plattform. Und deswegen können wir jetzt da nicht ein ChatGPT drüber laufen lassen, ja? Also wir haben eigene KI-Leute, die haben wir das selber gebaut, ja? Also wir nutzen Large Language Models, die bei uns auf unseren Servern arbeiten und so weiter. Also wir geben da nichts raus, ja? Das läuft alles bei uns.
Somit, man ja auch nicht, ne? Also Datenschutz, oder?
Ja, wenn das immer so respektiert würde, wäre das schön. Aber wir machen es auf jeden Fall nicht, ja? Und das ist einfach, deswegen ist das gut. Man kann mit uns sehr schnell arbeiten, sehr effizient arbeiten. Man hat einen sehr schnellen Überblick über alles, was man frisch hat oder was auch alt ist, was im Archiv ist. Ja, alles ist voll durchsuchbar. Ich finde Dokumente, die irgendwie 20 Jahre alt sind, die finde ich immer noch mit einem Knopfdruck. Ja, und das ist einfach das. Wir versuchen, den Flow der Informationen effizient zu gestalten und unterstützen unsere Kunden im Prinzip.
Gut, Ende Werbeblock. Jetzt gehen wir.
Ich werblich gewesen wäre, wäre das noch 3 Stunden länger gegangen.
Das führt dann aber niemand weiter. Du hast vorhin gerade gesagt, so, also es wird ja mit allen möglichen Programmen gearbeitet. Sehr lange war ja die Ausrede, warum Digitalisierung nicht funktioniert. Es gibt sozusagen nicht eine Plattform. Also jeder hat irgendwelche Insellösungen, die aber alle nicht miteinander funktionieren. Was entgegnest du?
Ach, das ist, ja, ich kenne das natürlich, ja, dieses so, es wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Es funktioniert natürlich
nicht. Und erst dann fange ich an mit der Digitalisierung und investiere.
Und das ist ja Quatsch. Das machen sie ja im normalen Betrieb auch nicht. Also ein kleines Beispiel, ja. Heute arbeiten nach wie vor sehr viele Unternehmen auf Microsoft, in einem Microsoft-Environment und so weiter und so fort. Als CRM-Tool haben sie Salesforce, direkter Konkurrenz zu Microsoft. Sprechen die miteinander? Hängen die miteinander zusammen? Nein. Ja, kann man sie über APIs miteinander verbinden? Natürlich. Ja, kann man Plattformen wie unsere mit anderen Plattformen verbinden? Auf jeden Fall, auch über APIs. Was allerdings oft erwartet wird, ist, dass das alles Plug and Play ist. Und das ist total naiv. Das gibt es nicht. Ja, dafür gibt es einfach viel zu viele verschiedene Technologien, die verschiedene Probleme lösen. Ja, und die müssen nicht immer miteinander kommunizieren, damit sie sinnvoll Probleme lösen. Ja, also wir sind in bestimmten Bereichen sind wir ein Standalone-Tool. Also wenn wir über Transaktionen reden, ja, dann sind wir ein Standalone-Tool. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, das irgendwo einzubinden. Da wäre der Aufwand und die Arbeit, wenn ich jetzt nur eine Transaktion mache, viel zu groß, als dass ich das Tool einfach Plug-and-Play nutze. Ja, und das ist einfach, man muss sich sehr genau anschauen, in welchem Bereich möchte ich digitalisieren? Was sind die Prozesse, die sinnvoll sind, heute zu digitalisieren? Ja, und dann gucke ich, wo investiere ich rein? Ja, und wenn man das schlau macht und einen ganz klaren Kompass hat, wo man hin möchte, dann kann man das auch machen, wenn das jetzt nicht alles eine voll integrierte, einheitliche, eierlegende Wollmilchsau ist.
Jetzt sind wir ja in einer Krise. Es war ja also, wir gehen jetzt mal anderthalb Jahre zurück, sind Sie da die Bude eingerannt, haben gesagt, digitalisieren wir hier alles ganz schnell, damit alles viel schneller geht. Wir brauchen das jetzt sofort und das muss jetzt alles direkt funktionieren?
Ich glaube, der Prozess, bis man begreift, dass man in einer Krise ist, ist ein langer.
Wie diplomatisch.
Und wenn man dann final angekommen ist, dann ist es oft so, dass man sich sagt, naja, jetzt haben wir ein großes finanzielles Risiko, jetzt haben wir Issues mit den Kunden, mit den Geldern und da fließt rechts was ab und links kriegen wir was nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen spät, ehrlicherweise, um dann einem Technologieunternehmen die Bude einzurennen. Da muss man ein bisschen früher starten. Und es gibt tatsächlich viele unserer Kunden, die schon deutlich früher angefangen haben als vor anderthalb Jahren, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten, langfristig in Lösungen der Transparenzschaffung und der Digitalisierung zu investieren. Ja, also es ist nicht so, dass es in der Immobilienbranche leeres Gequatsche ist, dass digitalisiert wird. Das ist absolut nicht so. Also ich sehe von groß bis klein viele gute und richtige Ansätze. Ich sehe viele Unternehmen, die schon sehr weit sind in der Digitalisierung, ja, die auch die Möglichkeiten, die inzwischen AI bietet, die sinnvoll und gut nutzen, ja, in ihren täglichen Prozessen, in ihren Auswahlverfahren und. Also insofern bin ich gar nicht da so schwarzmalerisch. Ich glaube tatsächlich, dass es nur einfach ein sehr langsamer Prozess ist, der über viele, viele Jahre geht und der sich aber schlussendlich durchsetzen wird.
Wie könnte der aber schneller werden? Also was bräuchtest du, damit du sagst, ich sehe das nicht ganz so schwarz?
Wie ich sagte, ich sehe das tatsächlich nicht ganz so schwarz. Ich glaube, dass zwei Sachen da zusammenkommen. Ein stärkerer Veränderungswille und flexiblere Software. Und das sehen wir jetzt immer mehr. Also vielleicht ein Appell, man muss nicht immer gleich das Unternehmen kaufen, was einem Software bietet. Ja, also kauft ja auch keiner Microsoft. Ja, es ist ja,
kann man halt nicht.
Sonst ja, würden es bestimmt. Vielleicht würden sie es versuchen, aber es ist ja Quatsch. Das ist der Vorteil, wenn man irgendwo nicht rein investiert hat, ist, dass man auch dann woanders hingehen kann, wenn es nicht so gut funktioniert. Ja, also insofern muss man halt sehen, wie man es. Aber anderes Thema. Ja, nichtsdestotrotz ist es so, die Software, wie sie heute produziert wird, ist immer mehr Plug and Play. Ja, Unternehmen wie unseres und andere achten immer stärker auf UI, also User Interfaces, UX, User Experience. Ja, also was ist denn eigentlich? Muss ich immer noch ein 500-seitiges Buch lesen, bevor ich eine Software nutzen kann? Oder ist das wirklich so, dass ich diese Software bekomme, sie dient einem klar definierten Zweck und ich kann sofort damit anfangen zu arbeiten? Und das sehen wir immer mehr. Und auch der Wille zur Veränderung in der Immobilienbranche, den nehme ich ganz klar wahr. Also die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die kommen inzwischen auf mich zu und sagen, du, wir haben euch bisher immer hier genutzt in diesem Bereich, aber eigentlich könnten wir damit da auch mit unseren Bewertern Informationen austauschen. Wir können, unser Fund-Reporting damit machen und. Und da wird inzwischen mehr auf mich zugekommen, als dass ich jetzt mit neuen Ideen, was früher eingefordert wurde von mir, auf meine Kunden zugehe. Und da sehe ich schon echt eine Veränderung.
Apropos, ich habe jetzt nur die Zahlen von 2024, gab es von Blackprint ein Papier, über 1200 aktive PropTechs im deutschsprachigen Raum. Das war ein Wachstum irgendwie von mehr als 40% zu dem, also zu 2023. Ist das so ein Trend, der weitergeht? Werden das mehr, werden das weniger, so aus deiner...
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen. Ich habe diesen Trend tatsächlich gelesen. Ich fand diese Zahl fand ich beeindruckend. Was ich natürlich sehe im Markt ist, und da kommen wir zur Finanzierungsproblematik zurück, auf die wir vorhin schon kurz eingegangen sind, ist, es gibt viele Unternehmen im Startup-PropTech-Bereich, die brauchen natürlich Geld, ja, und da sind die Produkte nicht fertig, so, und die brauchen Sponsoren, und in einer Branche, wo das Geld immer weniger locker sitzt, ja, findet man wahrscheinlich schwerer Partner, die sagen, Geist, die Idee ist super, die ist noch nicht fertig, die wird vielleicht in 3 Jahren fertig sein, aber wir gehen jetzt mit euch diesen Weg und geben euch auch das Geld dafür. Ich glaube, das wird schwieriger. Das ist das auf jeden Fall, was mir so gespiegelt wird von dem einen oder anderen Unternehmen, mit dem ich mich unterhalte. Da ist es dann schon ganz gut, wenn du aus diesen Kinderschuhen raus bist und schon von den Aufträgen, die du aus der Wirtschaft bekommst und aus der Industrie bekommst, dass du davon leben kannst. Ja. Und insofern werden das mehr, werden das weniger, ich weiß es nicht. Ja. Also ich würde mal behaupten, dass es nicht weniger Ideen werden, aber dass die Umsetzung schwieriger wird.
Mhm. Weil da war ja auch in diesem Papier drin, dass es zwar 1,8 Milliarden Euro Risikokapital in den PropTech-Markt geflossen ist, dass es sich aber ja nur um
zwei Unternehmen geht, ja.
Genau.
Ja.
So, und das ist ja dann eine große Problematik, weil das ist ja dann für das System auch nicht gut. Oder doch?
Naja, es ist schon so, dass man, wie immer im Leben, ja, wenn du Geld haben willst, das gilt übrigens für jedes Immobilienunternehmen, was heute hier in Deutschland, Europa und der Welt, Airbus, es geht davon aus, die letzte Entscheidung liegt bei der Maschine. Vertrauen größer bei der Maschine. In der Immobilie sind wir da noch nicht. Werden wir da hinkommen? In meiner Welt auf jeden Fall. Geschäft, die aktiv ist, die müssen alle ihre Kunden finden. Und sie müssen alle zahlungswillige und zahlungsfähige Kunden finden. Und das gilt genauso für Menschen, die neue Unternehmen bauen und die mit großartigen Ideen zum Teil kommen. Ja, das gilt genauso für die. Und deswegen, ja, es wird sehr viel Geld auf Future Unicorns allokiert. Auch das ist nachvollziehbar und verständlich, weil, wenn auch immer ich das nicht richtig finde.
Warum nicht?
Naja, weil wenn ich in Unternehmen investiere, weil alle da rein investieren, das haben wir oft gesehen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Ja, das kann funktionieren, das muss aber nicht unbedingt funktionieren. Ja, das ist so ein bisschen das Lemming-Prinzip. Ja, einer rennt vor und alle rennen hinterher. Und insofern... Aber es bleiben ja immer noch 600 Millionen übrig, die dann auf die restlichen PropTechs verteilt werden. Das ist jetzt nicht wenig Geld, ja. Also, aber es zwingt halt die jungen Unternehmen dazu, mit dem Geld vernünftig umzugehen, ja. Und sich sehr genau zu überlegen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus? Und gebe ich das eher in Forschung und Entwicklung aus oder auf Kundensuche oder wie auch immer? Und wie viele Leute stelle ich jetzt ein und kann ich mir den 10. Entwickler noch leisten oder eben nicht? Übrigens, muss ich so eine Frage jedes Unternehmen stellen, auch wir. Ja, also wir sind gesund, wir wachsen, wir machen Gewinne. Das ist seit immer so. Nichtsdestotrotz gehen wir, schwäbische Hausfrau, vernünftig mit unserem Geld um. Und das muss auch, das anders geht's ja auch nicht.
Kurzer Break im Podcast, es geht gleich weiter. Aufmerksamkeit jetzt bitte für die beiden Herren, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, euch mal wieder vom Mikro zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute hören. Heute geht's wieder um Hallen. Wir suchen weiter Hallen in unseren 3 Lieblingsstädten, Magdeburg, Braunschweig und Hannover und freuen uns auf Angebot.
Und ein bisschen drumherum darf auch Angebot geschickt werden. Sag mal ein bisschen was noch zum Ankaufprofil, Julius.
Ja, am liebsten kaufen wir Immobilien, also auch Unternehmensimmobilien ab 5000 Quadratmetern in gewachsenen Lagen. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielen Dank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt sag mal ein paar Kennzahlen vielleicht so drum, wie groß ist das Team und so weiter?
Wir haben etwas über 200 Mitarbeiter in 9 verschiedenen Ländern sind wir derzeit, also mit Büros in Frankfurt, Paris, London, Madrid, Mailand, Amsterdam, Sofia sind wir auch noch, habe wieder was vergessen. Die ich jetzt vergessen habe, werden wahrscheinlich sehr sauer auf mich sein, aber ich glaube, dass das...
Also, wird schon gehen.
Genau. So, ja, also wir sind international unterwegs, in Europa tatsächlich. Also wir sind nie nach Amerika gegangen und wir sind auch nicht im asiatischen Raum unterwegs. Wir haben uns beschränkt, auch da wieder, kann sein Geld halt nur einmal ausgeben, auf den europäischen Raum, aber den bearbeiten wir sehr stringent und sehr... sehr nachhaltig und haben da schöne Wachstumszahlen. Also letztes Jahr haben wir ein Wachstum in Frankreich von, das zweite Jahr jetzt in Folge, von über 40% gehabt. Ja, das ist sehr schön. Ja, und das auch in schwierigen Märkten. Und das zeigt doch, dass Digitalisierung angenommen wird und dass wir da in die richtige Richtung gehen.
Wenn ihr europaweit unterwegs seid, dann lass uns mal kurz einen Vergleich machen. Wie schneidet da Deutschland ab?
Tatsächlich ist Deutschland ein schwierigerer Markt geworden, aber auch in Deutschland sind wir letztes Jahr gut gewachsen. Also insofern ist das das ist schön zu sehen. Also das ist schwierig in dem aktuellen Marktumfeld, aber wir sind in Deutschland auch zweistellig gewachsen und da sind wir sehr stolz drauf.
Ja, sehr gut. Und hinsichtlich der Digitalisierung, ist Deutschland da weit vorn, weit hinten, in der Mitte?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde mal behaupten, dass wir auf jeden Fall nicht den Anschluss verloren haben. Also es wird ja so oft gesagt, ja, die USA und China und alles sind so weit vorne. Ich habe nach Amerika geguckt viel. Das kann ich nicht bestätigen, dass wir da den Anschluss verloren haben. Also verglichen mit USA, wir produzieren in Europa sehr gute Software. Es gibt sehr gute Unternehmen. Ja, ja, es stimmt, wir sind jetzt nicht die Wiege der KI. Die großen Modelle kommen entweder alle aus USA oder aus China. Aber die Art und Weise, wie in Deutschland gearbeitet wird, in Europa gearbeitet wird, das ist schon nicht so schlecht. Also da wird immer viel Porzellan zerschlagen und das halte ich für falsch. Ja, ich glaube, wir haben exzellente Ingenieure in Europa und die machen auch einen sehr guten Job. Und wir haben halt eine sehr profunde Industriekenntnis. Und das hilft uns. Das hilft uns auch in the long run. Und insofern habe ich vor Wettbewerb jetzt aus USA oder China überhaupt gar keine Angst. Ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich so ein bisschen mit breiterer Brust auftreten sollten als Europäer.
Okay. ESG war ja lange Zeit ein Treiber für Digitalisierung. Zumindest wurde es vielleicht auch nur herbeigeredet. Die Einschätzung überlasse ich dir. Jetzt rückt ja ESG so ein bisschen in den Hintergrund. Und es ist ja eher wirtschaftlich getrieben, oder? Welche Rolle spielt jetzt ESG noch?
Also, es ist wie so häufig. Du hast viele, wie versuchen wir das jetzt mal politisch korrekt auszudrücken, ich will nicht sagen, viele Schweine werden durchs Dorf getrieben, aber im Prinzip ist es das, ja. Es ist egal, wenn du dir so ein bisschen so Phasen anguckst, du hattest Cryptocurrency beziehungsweise Distributed Ledger Technology, ja. So, dann hattest du ESG, dann hast du jetzt AI und du brauchst immer ein neues Aufregerthema. Das heißt aber nicht, dass die falsch sind. Ich glaube, dass Themen oft gehypt werden und dann springt jeder drauf und jeder muss dabei sein und jeder glaubt, er wird was verpassen, wer das nicht macht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen, dass du, ESG ist wichtig. Punkt. Ist so? Ist ESG weg? Nein. Ja, die Gesetze sind nicht weg. Ja, die Verordnungen sind nicht weg. Alles noch da. Ja, so. Und Finanzierung der Banken sind immer noch, auf jeden Fall in einigen Teilbereichen, davon abhängig, ja. So. Insofern, nur, ich glaube, wir haben es einfach normalisiert. Wir schauen uns Verbräuche an. Wir schauen uns an, wie der Krempfad ist und agieren einfach. Es wird einfach viel gemacht. Und es gibt Unternehmen, wir haben jetzt lange über PropTechs gesprochen, aber die da, die einen ganz, ganz tollen Job machen und die gibt es noch und die machen.
Also es ist Normalität geworden. Es ist kein Aufregerthema genau. mehr, sondern es ist einfach in die normalen Abläufe integriert worden und deshalb spielt es auch nicht mehr so die Rolle.
Es ist halt jetzt nicht mehr so presserelevant, würde ich sagen, ja? Es ist so.
Kein Aufregerthema
heute
mehr.
Genau, heute reden wir alle über AI, weil ChatGPT so tolle Ergebnisse gebracht hat, die wir jetzt, die man wahrscheinlich auch sehr kritisch betrachten muss, aber du brauchst halt immer ein Aufregerthema. So, und wenn jetzt plötzlich das Thema ist, jeder wird seinen Job verlieren, weil AI für uns alles macht, dann habe ich wieder was, worüber ich mich schön echauffieren kann und wo ich mir eine Meinung zu bilden kann, die jetzt anders sein kann als die von den anderen oder von den Zuhörern oder eben nicht. Es kann auch die gleiche sein, ja. Aber jetzt habe ich das neue Thema. So, und die Leute, die sich ESG verschrieben haben, die machen das weiter. Die sind jetzt nicht mehr so pressemäßig gefragt. Aber das Thema ist nicht weg. Ja, das Einzige, wovor ich immer gewarnt habe, das kann man nachlesen in Interviews, die ich vor 2-3 Jahren gegeben habe. Ich habe gesagt, wenn in den USA Dinge sich substanziell verändern, rauscht das ist jedenfalls die Erfahrung meiner bescheidenen 30 Jahre Berufserfahrung, rauscht das oft so 6 bis 9 Monate später nach Europa. Und ESG in USA ist im Moment gar kein Thema mehr. Da müssen wir uns auch nichts vormachen, ja. Also es ist weder politisch gewollt, schon folgen die ganzen Kanzleien, schon folgt der Markt und so weiter. So. Die Frage ist, wie sehr unterscheiden wir uns in diesem speziellen Fall von allem, was vorher gewesen ist? Ja, weil auch das Verhältnis zwischen Europa und den USA verändert sich ja gerade. Und das, glaube ich, auch sehr substanziell. Und vielleicht ist es deswegen, dass in Europa ESG trotzdem weiter gelebt wird und wir vielleicht auch gute Geschäftsmodelle finden, mit denen wir zeigen können, dass wir dadurch wettbewerbsfähiger werden.
Und zum Ende möchte ich jetzt noch eine ganz kurze These, die da lautet, die PropTechs machen die Transaktion zwar schneller, aber nicht besser.
Die machen sie schneller, ist auf jeden Fall richtig, nicht besser ist falsch. Ich glaube, die PropTechs machen Transaktionen auch besser. Warum? Weil ich andere, wertigere und bessere Informationen bekommen kann, weil ich die mit den richtigen Technologien schneller und besser verarbeiten kann und daraus vielleicht präzisere Schlüsse ziehen kann.
Was aber, wenn ich die ganzen Daten nicht interpretieren kann als Mensch, der vorm Rechner sitzt?
Vielleicht kann die Software sie interpretieren.
Mhm. das sind ja aber so diese...
Das ist aber die Richtung, in die wir gehen. Ja. Das ist keine Endlosschleife. Ich glaube, das ist die Veränderung. Das ist die... Wie lange vertrauen wir dem Menschen mehr als der Software?
Und wie lange?
Es kommt auf den Bereich an. Es kommt auf den Bereich an. Ich kann dir sagen, als ich ein kleiner Bub war, war der Traumjob, und da bewunderte man jeder, wenn der Vater von dem Kumpel das ist, war Börsenhändler. Die Typen haben irgendwo auf dem Trading Floor gestanden mit ihren Zetteln und haben laut gebrüllt und haben viel Geld verdient. Zeig mir mal, wie viele Börsenhändler es heute noch gibt, die da mit dem Zettel auf dem Trading Floor stehen. Es gibt keine mehr. Es wird alles von der Maschine gemacht. 100% Vertrauen in die Maschine. Ich fliege heute mit einem Airbus Fly-by-Wire von Deutschland nach Spanien. So, und wenn der Airbus in Schwierigkeiten kommt, anders als bei Boeing, übernimmt die Maschine. Der Pilot hat keine Chance, irgendwas zu machen. Boeing geht davon aus, dass die letzte Entscheidung beim Menschen liegt. Airbus geht davon aus, die letzte Entscheidung liegt bei der Maschine. Vertrauen größer bei der Maschine. In der Immobilie sind wir da noch nicht. Werden wir da hinkommen? In meiner Welt auf jeden Fall.
Gut, das ist schon mal ein schönes Schlusswort. Alex Grehe von Trums, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir müssen das mal fortsetzen, weil das ist sehr, sehr spannend. Wir warten jetzt auch mal auf aktuelle Zahlen und dann tanze ich hier wieder vor und dann schauen wir mal, wie die Entwicklung so weitergeht. Und dann frage ich dich einfach und konfrontiere dich mit Aussagen aus diesem Podcast.
Oje, oje.
Nichts ist vergessen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.